ARD. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
Mit Benny Riemer. Krieg in der Ukraine, Krieg im Gazastreifen. Das sind nur die bekanntesten aktuellen Kriegsschauplätze. Eher vergessen werden Konflikte wie im Sudan oder in Myanmar. Und überall gerät immer öfter auch die Zivilbevölkerung zwischen die Fronten. Dazu gibt es jetzt neue alarmierende Zahlen, erhoben von einem internationalen Netzwerk. Es veröffentlicht heute den zweiten globalen Bericht über die Bombardierung und den Beschuss von bewohnten Gebieten. Jonathan Schulenburg.
Egal ob im Gazastreifen oder in der Ukraine, die Bilder von zerstörten Wohngebäuden, Krankenhäusern oder Schulen sind allgegenwärtig. Die zivilen Opfer durch Bombardierungen in Wohngebieten nahmen im Jahr 2023 enorm zu. Das zeigt der neueste Explosivwaffenmonitor des Internationalen Netzwerks für explosive Waffen, INU. Die Anzahl an Todesopfern unter Zivilisten ist um 122% gestiegen. In 75 Ländern kamen im vergangenen Jahr Explosivwaffen wie Bomben, Raketen, Granaten oder Minen zum Einsatz. Eva-Maria Fischer von Handicap International, einem Gründungsmitglied von INU, sagt,
dass bei Explosivwaffen, die in bevölkerten Gebieten, also Wohngebieten eingesetzt werden, dass da fast in allen Fällen etwa 90% der Opfer aus der Zivilbevölkerung stammen. Und das ist eine erschreckende Zahl, die definitiv nicht mit dem Völkerrecht vereinbar ist.
Gerade die Zivilbevölkerung sollte im Krieg besonders unter Schutz stehen. Das sagt auch das Völkerrecht. Das Leid des Krieges, so Professor Christoph Safferling, der Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg lehrt, solle für alle, die davon betroffen sind, minimiert werden.
Aus rechtlicher Perspektive dürfen nur solche Waffen eingesetzt werden, die unterscheiden können zwischen zivilen und militärischen Objekten. Und nur militärische Objekte dürfen bekämpft werden. Wenn ich das nicht unterscheiden kann mit meiner Waffe, dann darf ich diese Aktion, diesen Angriff, den ich geplant habe, überhaupt nicht durchführen. Das wäre dann entsprechend ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht.
Der Anstieg ist größtenteils auf den Einsatz von Bomben im Gazastreifen zurückzuführen, so der Bericht über Explosivwaffen. Auch in anderen Krisenregionen stieg die Anzahl ziviler Todesopfer, darunter Sudan, Myanmar, Syrien und Pakistan. Die Kriegsschauplätze verlagern sich immer mehr in Wohngebiete, erklärt Eva-Maria Fischer von Handicap International.
Das ist sicher in vielen Fällen Absicht, aber in vielen Fällen wird es einfach auch billigend in Kauf genommen. Und das sind genau diese Dinge, die durchs Völkerrecht geregelt werden. Das Völkerrecht verbietet ja, dass gezielt Zivilbevölkerung beschossen wird praktisch.
Alleine der Krieg in Gaza hat bisher Zehntausende Opfer gekostet. Völkerrechtlich, so Professor Safferling, hatte Israel das Recht auf Selbstverteidigung durch den Angriff der Hamas vom 7. Oktober. Durch das Handeln der Hamas, also die Geiselnahme und das Verwenden ziviler Schutzschilder, befände man sich aber von Anfang an in einer Schieflage, so Safferling, die Wirksamkeit des humanitären Völkerrechts natürlich sehr, sehr schwer beeinträchtige. Safferling stellt aber aus moralischer Sicht Israels Reaktion in Frage.
Jenseits allen rechtlichen wäre doch auch zu überlegen, ob das nicht vielleicht auch militärisch die falsche Strategie ist. Eine Strategie der verbrannten Erde ist hier sicherlich nicht das Richtige, um die Geisel zu befreien.
Klar ist, die Menschen in den betroffenen Kriegsgebieten brauchen besseren Schutz. Eine politische Erklärung zur Reglementierung des Einsatzes von Explosivwaffen in bevölkerten Gebieten existiert bereits. Am 18. November 2022 haben Dutzende Staaten das Übereinkommen in der irischen Hauptstadt Dublin verabschiedet. Darunter Deutschland, die USA, Frankreich und andere führende NATO-Staaten. Staaten wie Russland, China oder Israel fehlen bei den Unterzeichnern.
Die Zahl der zivilen Todesopfer durch den Einsatz von Explosivwaffen ist deutlich gestiegen, wie Jonathan Schulenburg berichtet hat. Und dieser Anstieg ist eben vor allem auf den Krieg im Gazastreifen zurückzuführen. Wie es den Menschen dort geht, wie Hilfe überhaupt noch funktionieren kann. Darüber hat Jörg Brandscheid mit Franz Luew gesprochen. Er war bis vor kurzem im Gazastreifen als Projektkoordinator der Organisation Ärzte ohne Grenzen im Einsatz.
Herr Luew, wie lange sind Sie im Gazastreifen gewesen und wie haben Sie die Situation dort erlebt?
Einen schönen guten Morgen. Ich war vom 22. Februar bis zum 21. März im Gazastreifen. Die Situation vor Ort ist katastrophisch, chaotisch. Man muss sich vorstellen, dass Rafah ungefähr doppelt so groß wie Rosenheim ist, von der Fläche her gesehen, jedoch knappe 1,5 Millionen Bewohner zurzeit beherbergt. Jeder versucht, das tägliche Leben so gut wie möglich zu bewerkstelligen. Man darf sich vorstellen, dass Eltern versuchen, genügend Essen für die Familie zu suchen am Markt. Der Markt selber ist sehr, sehr stark überfüllt. Für eine kurze Strecke von knappen 10 Kilometern von unserer Unterkunft bis zu unserer Klinik in Al-Shubura, die wir unterstützen, wo wir normalerweise 10 Minuten brauchen, brauchen wir fast 90 Minuten aufgrund der Menschenmassen, die sich auf der Straße in den einzelnen kleinen Gässchen befinden. Und es macht natürlich dann unsere Hilfe umso schwieriger.
Ja, das ist die Frage, die man sich natürlich stellt, wie man unter diesen Bedingungen als Arzt, aber auch als Helfer allgemein überhaupt Hilfe leisten kann.
Man versucht sein Bestes, wie auch unsere Mitarbeiter vor Ort. Ich war sehr, sehr überrascht von der Kompetenz unserer Mitarbeiter, von den Ärzten und Krankenpflegern, die mit uns in den Gesundheitseinrichtungen arbeiten, aber auch von ihrer Empathie unseren Patienten gegenüber. Sie versuchen, das Bestmögliche unter den gegebenen Umständen zu leisten, wohl wissend, dass es zurzeit keinen sicheren Ort im Gazastreifen gibt. Wir waren Zeuge von Raketeneinschlägen in unmittelbarer Nähe unserer Unterkunft, unseren von uns unterstützten Gesundheitseinrichtungen. Und diese Bedrohung ist sehr stark zu spüren und ein ständiger Begleiter von uns allen vor Ort.
Wir hören ja immer wieder von einer Hungersnot, dass die Menschen alles Mögliche essen, um irgendwie zu überleben. Welche Szenen haben Sie da beobachtet?
Wir sind natürlich sehr besorgt. Wir haben, um ein ganz kleines Beispiel zu nennen, bei meiner Abreise hatten wir rund 70 Kinder in unserem Ernährungsprogramm aufgenommen. Seit Jänner untersuchen wir systematisch Kinder auf Mangelernährung. Und bei meiner Abreise hatten wir rund 70 Kinder in unserem Programm mit mäßiger und extremer akuter Mangelernährung. 2 Wochen später habe ich von meinen Kollegen erfahren, dass es bereits über 100 waren. Also das heißt, die Bedrohung ist eine sehr klare Tendenz da, die uns sehr besorgt und wir suchen uns auch darauf vorzubereiten.
Jetzt haben Zyperns Präsident und der Regierungschef Zyperns die Wiederaufnahme von EU-Hilfslieferungen für den Gazastreifen angekündigt, und zwar über einen maritimen Korridor. Wäre dieser Seekorridor, wäre das jetzt eine echte Hilfe?
Natürlich ist jegliche Hilfe sehr willkommen aufgrund der katastrophalen Situation und Lage im Gazastreifen. Auch diese Versorgung über diesen maritimen Korridor. Man darf aber nicht vergessen, dass eine sinnvolle, ausreichende Unterstützung mit Hilfsgütern, mit humanitären Hilfsgütern, nur über den Landweg möglich ist. Man darf nicht vergessen, dass vor dem Krieg im Gazastreifen über 600-700 LKWs jeden Tag in den Gazastreifen gelangt sind. Und seit Beginn des Krieges kommen knapp über 100 LKW-Ladungen an Hilfsgütern in den Gazastreifen, und es ist eine einfache Rechnung. Das kann sich einfach so nicht ausgehen.
Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn jetzt über 1 Million Menschen aus anderen Teilen des kleinen Küstenstreifens Gazastreifen jetzt in Rafah sind?
Wie vorhin schon erwähnt, es ist chaotisch. Unsere Unterkunft ist in diesem sogenannten humanitären Zone in Al-Mawasi an der Küste im Süden vom Gazastreifen. Dieser Streifen, dieser sichere Zone, unter Anführungszeichen, ist ein wenig größer als der erste Bezirk Wiens und mit einem Meer von Zelten, von schnell zusammengezimmerten Unterkünften übersät, sehr chaotisch, mit Kindern auf der Straße, die auch eine Beschäftigung, spielen wollen, aber auch Eltern, die besorgt sind um ihre Sicherheit und auch um ihre Ernährung, um genügend Essen zu finden. Es ist sehr, sehr schwer vorstellbar.
Die israelische Armee will ja eine Militäroffensive in Rafah starten. Der Termin steht noch nicht fest. Die Regierung Netanyahu bekommt dafür international viel Kritik, auch von ihren Verbündeten. Was würde denn so eine Offensive in Rafah aus Ihrer Sicht bedeuten?
Wir können uns kein Szenario vorstellen, welche nicht zu einer Katastrophe führen würden. Für die Bevölkerung in Rafah, aber auch für die wenigen verbliebenen Gesundheitseinrichtungen. Man darf nicht vergessen, dass unter anderem auch die von Ärzte ohne Grenzen unterstützte Al-Emirati Geburtsklinik, eine der wenig verbliebenen Krankenhäuser in Rafah im Gazastreifen sind, und sollten auch die aufgrund der Invasion wegfallen, es einfach nicht genügend Gesundheitseinrichtungen geben wird. Zum anderen das schon sehr, sehr überfüllte oder sehr gedrängte Zusammenleben der Bevölkerung in Rafah. Es gibt erste Prognosen, die davon ausgehen würden, dass rund mehr als 1,5 Millionen von Menschen in Richtung Küste Zuflucht oder Sicherheit suchen würden. Und ich war einen Monat vor Ort in diesem kleinen Küstenstreifen und ich kann mir nicht vorstellen, wo weitere 500.000 Menschen hier Zuflucht und Schutz und Sicherheit finden werden können.
Sagt Franz Lueff. Er hat für die Organisation Ärzte ohne Grenzen die Hilfe im Gazastreifen koordiniert.
In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor Ihnen aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei. Für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek.